Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Bei dieser Zahl zuckt man heute richtig zusammen. 925, fast 1000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in 24 Stunden. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Trauriger Höchstwert in dieser Pandemie. Hätte verhindert werden können, sagt Dr. Viola Priesemann, Physikerin, die unter anderem auch die Empfehlung der Leopoldina unterschrieben hat. Das politische Management in dieser Krise ist ungenügend.
Was das Wichtigste ist aus meiner Sicht, ist eine Vision. Wir brauchen eine Vision, wir brauchen eine Einigung, wir brauchen ein Verständnis, dass niedrige Fallzahlen Vorteile haben.
Viola Priesemann, am Tag 1 des härteren Lockdowns sprechen wir mit ihr über sinnvolle Vision und nachhaltige Notbremsen. Wir schauen nach Sachsen-Zittau. Dort soll in einem Krankenhaus schon priorisiert worden sein, sprich welche Patientin, welcher Patient zuerst behandelt wird, alles noch nicht so ganz bestätigt und deshalb viel Diskussion drin. Sicher scheint jedenfalls zu sein,
die Belastungsgrenze auf den deutschen Intensivstationen, vor allen Dingen Hotspot-Gebieten, ist wirklich erreicht, das kann ich Ihnen sagen.
Und Paris wird verklagt, die Stadt muss Strafe zahlen. Relativ absurd, weil zu viele Jobs in der Führungsetage der Stadtverwaltung an Frauen gegangen sind. In der Vergangenheit zu viel an dieser Stelle, zu wenig an anderer. Wie kann das gerechter werden? Auch das ist heute Thema in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Der sogenannte harte Lockdown seit heute. Viele Expertinnen und Experten finden, dass er zu spät kommt. Und ein Beleg dafür könnte die Situation an einem Klinikum in Sachsen sein. Da hat ein Arzt den Begriff verwendet, der seit den Bildern aus Norditalien im Frühjahr ja so eine Art Schreckgespenst ist. Triage, also dass Ärztinnen und Ärzte entscheiden müssen, wem sie helfen als erstes, weil ja zum Beispiel nicht genügend Beatmungsgeräte da sind. Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion hat den ganzen Fall für uns. Was ist da bisher bekannt?
Ja, also es geht um das Oberlausitzer Bergland-Klinikum in Zittau in Sachsen. Ein Reporter des Deutschlandfunks hatte getwittert, dass der ärztliche Direktor des Krankenhauses gesagt habe, in der Klinik habe schon mehrfach triagiert werden müssen. Der Grund, es habe zu wenig Beatmungsbetten gegeben. Der Chefarzt hatte sich offenbar in einem Online-Bürgerforum geäußert. Das hat für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Die Geschäftsleitung in Zittau hat darauf reagiert. Die Berichte über eine Triage bei Corona-Patienten wurden dabei nicht bestätigt. Die Versorgungssituation sei aber extrem angespannt. Alle Patienten würden die bestmögliche Therapie erhalten. Sollten die Corona-Stationen keine Patienten mehr aufnehmen können, würden die Erkrankten in die umliegenden Krankenhäuser geflogen. Der Arzt, der den Begriff Triage gebraucht hat, der wollte heute keine Statements mehr abgeben. Ja, da gibt es aus meiner Sicht noch offene Fragen, was der Arzt genau gemeint hat.
Gut, was wir aber sicherlich festhalten können, ist, das Krankenhaus scheint überlastet zu sein, oder?
Also das Klinikum sagt, dass es die Zahl der Betten für Corona-Patienten inzwischen deutlich runtergefahren hat. Für diese Zahl gab es offenbar nicht genug Personal, auch weil mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgefallen sind. Patienten würden bei Bedarf in andere Krankenhäuser verlegt. Das Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz ist der Träger der Klinik und von da heißt es, die Intensivmedizin stoße an die Grenze des Leistbaren.
Also wir halten fest, keine Bestätigung, dass es Triage gab dort. Aber extrem überlastet das Gesundheitssystem eben in dieser Region Deutschlands. Wie ist generell die Situation dort?
Also es geht um eine Region ganz im Osten von Deutschland. Zittau liegt im Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien im Landkreis Görlitz. Ein absoluter Corona-Hotspot. Die 7-Tages-Inzidenz liegt da über 500. Das ist mehr als 10-mal so viel wie das Ziel des jetzt gerade gestarteten Lockdowns. Kein Einzelfall in Sachsen ist auf der Karte des Robert-Koch-Instituts sehr viel dunkelrot eingefärbt. Die 7-Tages-Inzidenz in dem Bundesland ist mehr als doppelt so hoch, wenn man sie mit dem Wert für ganz Deutschland vergleicht. Politiker in Sachsen versuchen zu beruhigen. Der Görlitzer Landrat spricht von Panikmache in den Medien. Auch die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping wollte das Wort Triage nicht verwenden.
Dass wir eine sehr schwierige Lage in Sachsen haben, das sagen wir nicht erst seit heute. Und deswegen glaube ich, dass es in Zittau ein Warnruf war, dass man einen Weckruf gestartet hat, dass man gesagt hat, wir wissen bald nicht mehr, wie wir Patienten versorgen sollen.
Und auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach von einem Hilferuf.
Also die Lage ist ernst. Lass uns nochmal drauf schauen, was das Robert-Koch-Institut heute für ganz Deutschland vermeldet hat.
Ja, da gab es einen neuen Höchstwert, der deutlich über den bisherigen Zahlen liegt. Innerhalb eines Tages wurden 952 Corona-Tote gemeldet, außerdem mehr als 27.700 Neuinfektionen. Von den Infizierten werden auch einige in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen landen. Die arbeiten aber nicht nur in Sachsen schon oft am Limit. Das hat heute der Präsident der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Uwe Janssens, im WDR gesagt.
Die Belastungsgrenze auf den deutschen Intensivstationen, vor allen Dingen Hotspot-Gebieten, ist wirklich erreicht, das kann ich Ihnen sagen.
Und er sagt auch, dass es nicht nur um Covid-19-Patienten geht, die kommen dazu. In einer Zeit, Herbst und Winter, in der die Intensivstationen eh schon voller sind als in den anderen Monaten des Jahres. Und Janssens macht sich auch Sorgen darum, wie lange das medizinische Personal diese Belastung noch aushalten kann.
Eine Triage-Diskussion in Sachsen und besorgniserregende Zahlen am ersten Tag der neuen Corona-Beschränkung. So ist der Stand der Dinge. Informationen und Einzelheiten waren das von Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Die Lage ist nach wie vor sehr ernst. Sie hat sich seit letzter Woche tatsächlich sogar verschlechtert.
Das hat Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, gestern gesagt. Und ab heute gelten die strengeren Maßnahmen, womit die Neuinfektion eingebremst werden soll. 952, so viele Todesfälle hat es in den letzten 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. So viele wie noch nie in der Pandemie. Dr. Viola Priesemann hat den harten Lockdown schon länger gefordert und kritisiert auch die Politik. Es geht ihr alles zu langsam. Sie ist Physikerin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und untersucht die Mechanik der Pandemie mit Hilfe von Modellen. Auch sie hat die Empfehlung der Akademie der Wissenschaften der Leopoldina an die Politik unterschrieben. Schönen guten Tag, Frau Priesemann.
Guten Tag.
Frau Priesemann, beim Blick auf die hohen Todeszahlen heute, was denken Sie da?
Also für uns ist das leider nicht überraschend. Das liegt einfach daran, dass man die Todeszahlen schon mit 2 bis 3 Wochen im Voraus sehr gut berechnen kann. Wenn man sich die altersaufgelösten Fallzahlen vor 2 oder 3 Wochen anschaut, dann weiß man, wie viele Menschen wahrscheinlich in diesen Tagen sterben werden.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, beunruhigt Sie das jetzt nicht, aber beunruhigend ist dann vielleicht doch, dass so spät reagiert wird?
Ja, das sehen wir ganz klar so. Wir haben im September einen deutlichen Kipppunkt gesehen. Im August, September sind die Fallzahlen ja langsam gestiegen. Die Todeszahlen waren aber eigentlich alle konstant. Das war so der Anfang, die Vorboten der zweiten Welle. Und dann Mitte September sind dann doch mehr und mehr Personen erkrankt. Es gab mehr und mehr Personen, die wahrscheinlich nicht wussten, dass sie das Virus mit sich tragen, haben das aus Versehen zu älteren Personen, zu Risikopersonen gebracht. Und seither wachsen eben die Fälle bei den Älteren und es wachsen auch die Todesfälle. Und leider, das sehen wir auch ganz klar in den Daten, wachsen die Fallzahlen bei den Älteren weiter und weiter, auch trotz des Lockdown-Lights.
Und da sprechen wir von welchem Inzidenzwert oder von welchen Neuinfektionszahlen bei diesem Kipppunkt?
Einen ganz genauen Wert können wir da nicht geben, aber die Grenze von 35 oder 50 ist sicherlich eine sehr sinnvolle Grenze.
Erreichen wir denn Ihrer Meinung nach diesen Kipppunkt jetzt wieder mit dem harten Lockdown, mit den Regeln, die ab heute gelten, Einzelhandel zu Kontaktbeschränkung?
Wir können den erreichen. Wir sehen aus vielen anderen europäischen Ländern, dass mit der zweiten Welle die Fallzahlen auch wieder sich halbiert haben innerhalb von einer Woche. Das heißt, diese 4 Wochen müssten für die meisten Landkreise reichen, wenn denn die Regelungen auch wirklich konsequent umgesetzt werden.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gestern dazu gesagt,
auch eine Vollbremsung wird eine lange Bremsspur haben.
Was sagen Sie, wie nachhaltig wird dieser Lockdown, dieser harte Lockdown sein?
Dass diese Vollbremsung diesmal eine so lange Bremsspur hat, wie Sie sagen, das liegt daran, dass wir so spät angefangen haben. Wir haben das im Sommer gemacht. Im Sommer, wissen wir noch, sind die Fallzahlen in Göttingen oder auch mal in Gütersloh oder in anderen Orten außer Kontrolle geraten. Dann wurden hier ganz lokal und konsequent die entsprechenden Schulen geschlossen. Die Gesundheitsämter haben doch mal richtig angezogen und haben dann lokal diese unkontrollierte Situation wieder unter Kontrolle gebracht. Das ist etwas, was wir auch brauchen, auch in Zukunft brauchen werden, damit die Fallzahlen unten bleiben.
Ich nehme mal ein radikales Beispiel. Der Bruder einer Redakteurin sagt, wenn wir uns alle zusammenreißen und wirklich 2 Wochen lang keine physischen Kontakte hätten, außer eben die eigene WG oder den eigenen Partner, Partnerin, Familie, dann wäre nach 2 Wochen das Virus tot. Braucht es vielleicht noch mehr Beschränkungen?
Das würde stimmen, wenn wir uns wirklich komplett isolieren könnten Und wenn zusätzlich wir kein neues Virus aus dem Ausland bekommen würden. Mir ist immer sehr wichtig, die Modelle auch irgendwo realistisch zu haben. Und realistisch ist in Deutschland, in Europa zurzeit, dass wir offene Grenzen haben, dass immer mal wieder auch eine Infektion aus dem Ausland eingetragen wird oder aus anderen Regionen. Die Formel, ich versuche mal ein ganz klein bisschen Mathe zu machen hier. Das Level von Neuinfektionen, das wir haben, N, das ist proportional zu dem Eintrag von außen. Das heißt, je weniger Fälle im Ausland oder in anderen Regionen sind, desto niedriger sind auch die Fallzahlen bei uns in Deutschland oder in einem Landkreis. Der zweite Faktor, der eine Rolle spielt, ist die effektive Anzahl von Infektionen, die jede einzelne Person verursacht, die infiziert ist. Also eigentlich dieser R-Wert. Da ist ganz klar, wenn eine Person im Mittel weniger als eine andere Person ansteckt, dann kommen wir zu einem Gleichgewichtszustand. Mhm. Und dieser Gleichgewichtszustand in unserem Modell, der ist typischerweise bei 10 Neuinfektionen pro 100.000 pro Woche etwa. In dem Moment, wo wir etwa bei 10 sind, haben wir mehr Spielraum, wir haben bessere Planbarkeit. Wenn wir sehen, dass die Fallzahlen steigen, kann man auch sagen, oh, wenn das so weitergeht, dann müssen wir in 2 Wochen oder in 3 Wochen vielleicht nochmal 1-2 Wochen Lockdown machen. Mhm. Man kann das Ganze planen. Jetzt sind wir ja in einer Situation, wo einfach überhaupt keine Wartezeit mehr da war.
Mhm. Jetzt muss reagiert werden und wenn man schon nicht gelernt hat aus den Fehlern, die man vielleicht im Management gemacht hat aus der ersten Welle, dann kann man es vielleicht jetzt angehen. Was glauben Sie, was würde denn nach dem 10. Januar etwas bringen? Wie würde der Alltag konkret aussehen oder müsste er aussehen, damit es zu wenigen Neuinfektionen mit dem Coronavirus kommt?
Was das Wichtigste ist aus meiner Sicht, ist eine Vision. Wir brauchen eine Vision, wir brauchen eine Einigung, wir brauchen ein Verständnis, dass niedrige Fallzahlen Vorteile haben. Und zwar nicht nur für die Gesundheit und die Gesellschaft, sondern auch ganz klar für die Wirtschaft. Bei hohen Fallzahlen haben wir das Problem, dass viele Menschen sich aus der Wirtschaft, aus dem Konsum teilweise auch rausziehen. Sie gehen dann nicht ins Theater, sie gehen nicht einkaufen. Niemand kann gezwungen werden, ins Restaurant zu gehen, wenn die Fallzahlen hoch sind. Wenn dieses Verständnis kommt, dass die niedrigen Fallzahlen wirklich für alle Bereiche des Lebens es uns viel, viel einfacher machen, dann ist es nur noch eine Frage von, wie kommen wir dahin und wie werden wir die niedrigen Fallzahlen halten? Und da wissen wir genug, dass die Abstandsregeln helfen, dass die Masken helfen und dass, wenn die Fallzahlen anfangen zu steigen, man dann konsequent und früh die Maßnahmen anziehen muss.
Frau Priesemann, darf ich abschließend noch mal fragen, wie Sie es jetzt an Weihnachten machen?
An Weihnachten werde ich ganz sicher im ganz kleinen Familienkreis hier in Göttingen feiern. Und ich freue mich ganz arg darüber, dass es diesmal hoffentlich etwas ruhiger wird als in den anderen Jahren. Das Einzige, was mir wirklich noch fehlt, sind die Weihnachtsgeschenke, aber die werde ich wahrscheinlich erst kaufen, wenn die Läden wieder offen sind.
Sehr gut. Man freut sich ja oder soll sich über Geschenke, wie der Präsident Steinmeier gesagt hat, auch vielleicht ein bisschen später freuen. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Dr. Viola Priesemann, Physikerin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Danke fürs Gespräch.
Bitte gerne. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
15 Tage noch bis Neujahr und dann vielleicht neuer Job. Ich weiß ja nicht, ob ihr gerade auf Stellensuche seid. Eine ist auf jeden Fall gerade frei geworden, die Hells Angels Rosenheim. Die brauchen einen neuen Chef. Die alten Chefs sind, wenn man so will, unpässlich hinter Gittern. Also falls ihr euch im nächsten Jahr beruflich neu orientieren wollt, hier sind alle Jobinfos, die ihr braucht.
Das ist teilweise ein Horrorjob.
Das sagt einer, der es wissen muss, denn er hat diesen Horrorjob mal ausgeübt. Philipp Schlaffer war Chef der Schwarzen Schar, einer Motorradgang aus der rechten Szene. Die Jobbeschreibung klingt in der Tat anstrengend.
Ich beschreibe das auch gerne fast wie ein Kindergärtner. In der Gruppe gibt es immer multiple Problemstellungen. Diese Truppe von testosterongeladenen Männern überhaupt zusammenzuhalten, auf Befindlichkeiten zu achten, ist weit davon entfernt, ein Traumjob zu sein.
Der schwarze Schar-MC wurde 2013 verboten und er hat auch die Seiten gewechselt. Philipp hilft jetzt Menschen, die auch aussteigen wollen. Aus kriminellen Vereinigungen, aus der rechten Szene, aus gewalttätigen Gruppen. Deshalb kann er heute auch mit Abstand gut darüber reden. Die Hells Angels in Rosenheim brauchen also einen neuen Vereinsvorsitzenden, einen Präsidenten. Der bisherige hat den Job nicht lange gemacht, nur ein paar Monate. In diesen Monaten war aber sehr viel los im neuen Vereinsheim in Tuntenhausen bei Schönau bei Rosenheim. Die Eröffnungsfeier ging ziemlich in die Hose. Die Polizei hat einen Besuch abgestattet und dabei offenbar noch ziemlich viele Infos abgeschöpft über die deutschlandweiten Verflechtungen in der organisierten Kriminalität. Der Rest ist kurz zusammengefasst. Vereinsheim musste dicht machen, alter Präsident landete im Knast und der neue sitzt mittlerweile in U-Haft, weil ihm wiederum Zwangsprostitution, Förderung der Prostitution bei Minderjährigen und Zuhälterei vorgeworfen werden. Aussteiger Philipp Schlaffer sagt, wer das Oberhaupt solcher Mitglieder ist, der muss damit rechnen, dass es Ärger gibt.
Alle kämpfen jetzt ja gerade wieder drum, die Symbole zurückzukriegen. Und dann ist es natürlich sehr negativ, wenn regelmäßig Member erwischt werden bei Schießereien, im Drogenhandel oder in der Zwangsprostitution. Und das fällt natürlich immer auf den Präsidenten auch zurück. Der ist Ansprechpartner für alle anderen. Wenn dann andere Scharte anrufen und sagen, ey, was für eine Scheiße baut ihr da unten, dann muss der Präsident den Kopf hinhalten.
Also im Zweifelsfall hast du Probleme mit der Polizei und mit deinen eigenen Mitgliedern im Club, die ja durchaus eine relativ kurze Lunte haben, mit denen man sich nicht anlegen will. In Deutschland gibt es ungefähr 10.000 von ihnen, 10.000, die Mitglied in einer, wie es so schön heißt, polizeilich relevanten Rockergruppe sind.
Dann darf man irgendwie von dem einen Ort 600 Kilometer weiterfahren, weil der eine sich bei einer Party nicht benommen hat oder zu viel geredet hat. Dann werden Strafgelder aufgerufen. Also Horrorjob.
Das hört sich so an, als müsste ein neuer Vereinspräsident nicht nur bei den Hells Angels ein gutes Krisenmanagement vorweisen können. So wird es in der Stellenanzeige vermutlich stehen. Und eine gute Portion an Resilienz schadet auch nicht. Also grob gesagt die Fähigkeit, mit Problemen locker umzugehen. Und okay, auch mit den Gesetzen ab und zu locker umzugehen.
Ich will nicht alle kriminalisieren, weil es sind nicht alles Kriminelle. Aber grundsätzlich hat man kein Unrechtsbewusstsein. Und es ist halt auch so, dass es geklärt ist, dass die Member halt auch Dinge machen dürfen, die den Präsidenten dann auch nichts angehen. Es sei denn, das ganze Chapter oder Charter ist in Gefahr. Also, dass man verboten wird.
Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Polizei und der organisierten Kriminalität. Einen Seitenwechsel, wie ihn Philipp hingelegt hat, gibt es eher selten. Es ist schwierig und gefährlich. Das muss man wollen und sich trauen.
Man weiß es auf jeden Fall, dass viele Entscheidungen, die man als Präsident trifft, dass sie unangenehm sind. Man ist immer irgendwie Zielscheibe und die Angst, dass da was verrissen wird und dass man auch abgesägt wird und selber entsorgt wird, dass man sozusagen auch von Membern gejagt wird, weil dann Intrigen gesponnen werden und so weiter. Also das ist ganz, ganz üblich, habe ich ganz viel erlebt. Immer nicht nur, weil sie in einem Club sind, sind das ja nicht immer alles Freunde.
Zusammengefasst, schwieriger Job, schwieriger Arbeitgeber. Denn ob Chef oder Mitglied, es kann schwer und gefährlich werden, wenn man aus solchen Clubs raus will. Beim Wunsch nach dem Ende der Mitgliedschaft fängt die Arbeit von Aussteiger Philipp Schlaffer an.
Ich versuche das eigentlich anhand meines eigenen Beispiels darzustellen, wie man sich diesem Milieu abwendet, der Schwerstkriminalität, Gangstrukturen, Rockerclubs und Extremismus. Einfach zu zeigen, dass ein neues Leben möglich ist, dass es gar nicht so schwierig ist. Und eigentlich benötigen viele, die da raus wollen, nur Zuspruch auch, dass es danach ein Leben gibt, dass man danach wieder in Strukturen kann, dass man sich der Kriminalität fernhalten kann. Und da kann ich nur so eine kleine Anleitung geben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute gab es eine einigermaßen verrückte Meldung aus Paris. Die Stadt soll Strafe zahlen. Strafe, weil in letzter Zeit zu viele Frauen eingestellt wurden. Unsere Korrespondentin dort, Stephanie Markert, fasst die Story für uns so zusammen.
Das Ganze geht auf eine Ausschreibung von vor 2 Jahren zurück. Da hatte Paris 16 neue Führungsposten ausgeschrieben. 11 gingen an Frauen, 5 an Männer. Die Frauenquote lag demnach bei fast 70%. Und das Ministerium für öffentliche Verwaltung, das findet diesen Anteil zu hoch. Ein Gesetz von März 2012 sieht nämlich vor, dass solche Ämter mindestens zu 40% von Angehörigen eines Geschlechts besetzt werden müssen. Andererseits gibt es ein Gesetz zur Entwicklung der öffentlichen Verwaltung vom August 2019. Das kann solche Strafen aussetzen, wenn durch die Mehreinstellung von Personen eines Geschlechts das Gleichgewicht insgesamt nicht beeinträchtigt wird. Eigentlich müsste Paris also gar keine Strafe bezahlen, wenn dieses zweite Gesetz zum Zeitpunkt der Stellenausschreibung schon gegolten hätte, aber es kam erst ein Jahr danach.
Also Gesetz gegen Gesetz und am Ende heißt es dann Strafe zahlen, weil zu viele Frauen angestellt wurden. Sprechen wir drüber mit Emilia Reuk. Sie ist Gründerin vom Center for Intersectional Justice in Berlin. Sie engagiert sich gegen Diskriminierung aller Art und ist bei mir am Telefon. Schönen guten Abend, Frau Reuk.
Guten Tag.
Wie sehen Sie das? Wurden da an dieser Stelle in Paris Männer diskriminiert?
Absolut gar nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu sehen, dass vermeintlich neutral formulierte Gesetze sehr problematisch sind, weil sie blenden die Machtverhältnisse aus. Weil wir können sehen, wer verfügt im Moment über die Macht in der Politik und auch auf der hohen Ebene in den Sphären der Macht. Da sind Männer. Zum Beispiel, wir sehen auch da keine Empörung, wenn eine überwiegende Mehrheit von Frauen als Reinigungskräfte arbeiten oder als Kita-Erzieherinnen. Also deswegen, wir können nicht über eine Diskriminierung gegenüber Männern sprechen, weil es im Moment ein Präferenzsystem gibt gegenüber Männern.
Also ich verstehe Sie da richtig. Sie sagen Diskriminierung von Männern, das gibt es überhaupt nicht aktuell oder man kann vielleicht davon gar nicht sprechen.
Man kann auf keinen Fall davon sprechen, wenn wir Diskriminierung als System betrachten, als historisches, strukturelles und institutionelles System. Das heißt, es gibt natürlich auch individuelle Menschen, die Vorurteile haben können gegenüber Männern, aber das wird nicht eine gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Auswirkung haben auf die Gruppe Männer.
Können Sie für mich mal ein Beispiel machen, wann man denn dann von Diskriminierung von Männern sprechen kann?
Wie gesagt, man kann nicht von systemischer Diskriminierung von Männern sprechen, weil Männer in der Gesellschaft im Moment über die meiste Macht verfügen.
Okay, ich hatte eher ein Beispiel gedacht, wo vielleicht, sagen wir mal, wo vielleicht nur Frauen ausgeschrieben werden bei einer Stellenausschreibung oder nur Frauen angeschrieben werden. Das wäre wahrscheinlich so ein triviales Beispiel, wo einfach keine Männer eingeladen werden.
Genau, also das wäre ein Fall von individueller Diskriminierung. Das heißt, dass Männer wählen dann als Gruppe, aber trotzdem individuell diskriminiert. Und das wäre natürlich auch ein Fall, ne, was unter dem AGG, also das Allgemeine Antidiskriminierungsgesetz, auch fallen würde, rechtlich gesehen. Aber wenn nur Frauen ausgeschrieben wählen für eine Stelle, das hat niemanden gestört, wenn diese Ausschreibungen auf Sektoren in der Gesellschaft sind, die meist schlecht bezahlt sind, die einen sehr geringen Status haben und auch marginalisiert sind.
Ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel noch, das ich ganz treffend finde. Ruth Bader Ginsburg, die verstorbene Supreme Court-Richterin, hat ja mal gesagt auf die Frage, wann genug Frauen im Supreme Court sind. Ja, wenn 9 Richterinnen da sind, also das komplette Team, die Mannschaft, weil ja Jahrzehnte vorher nur Männer da waren. Und da hätte ja auch keiner was gesagt. Wie sehen Sie das? Müssen wir sozusagen von einem Extrem ins andere gehen?
Also wir kämpfen gegen das Patriarchat als System. Wir kämpfen gegen ein System, was Frauen bisher als minderwertig auch betrachtet hat und auch weiterhin betrachtet. Und sie kontrolliert. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, dass es nicht auf individuellen Ebene auch geregelt werden kann. Es gibt weiterhin sehr viele Frauen, die das Patriarchat auch nicht bekämpfen. Deshalb, dass wenn wir als Richterinnen nur Frauen haben, die patriarchale Werte vertreten, dann hilft es uns nicht unbedingt weiter. Natürlich ist es besser, diese Parität zu haben, aber wir müssen gucken, dass wir immer im Kopf die Systeme behalten, die bekämpft werden müssen und dass wir das nicht auf Menschen reduzieren. Das heißt, es gibt auch durchaus viele Männer, die sich gegen das Patriarchat engagieren und dennoch, Männer als Gruppe verfügen über die politische, wirtschaftliche und kulturelle Macht in unserer Gesellschaft. Und das muss bekämpft werden. Also aber ich bin mit dieser Richterin, ich finde ihr Zitat auch sehr wichtig, weil es zeigt uns, dass wir mit einem historischen System zu tun haben.
Also wir halten mal fest, es geht nicht ums Ob, sondern ums Wie. Wie sich was ändert. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Emilia Reuke, Gründerin vom Center for Intersectional Justice in Berlin. Schönen Abend Ihnen.
Vielen Dank, schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir treffen uns in kleiner Runde dieses Jahr an Weihnachten. Ja, das ist nun mal so. Aber damit das nicht öde und krampfig wird, können wir ja was machen. Aktiv sein. Brettspiel spielen zum Beispiel. Ja, wartet mal ab, das geht auch ohne Gezanke um die Schlossallee. Wir sprechen drüber mit dem Arbeitspsychologen Christian Wolf von der Uni Magdeburg. Warum? Er hat mit Brettspielen die Persönlichkeit von Studienteilnehmern erforscht. Schönen guten Tag, Herr Wolf.
Hallo.
Welche Spiele sollten wir denn dieses Jahr lieber im Schrank lassen?
Ja, also so Spiele wie Monopoly oder Risiko oder auch Poker, die wären vielleicht jetzt nicht so optimal, gerade auch wenn die Stimmung ein bisschen angespannter ist. Ja, warum? Weil das sind so Spiele, wo man sich auch direkt schaden kann gegenseitig.
Geht es nicht beim Spielen darum, auch mal so ein bisschen jemandem zu schaden? Ich meine, immerhin will man ja gewinnen.
Ja, das ist eine gute Frage. Was heißt denn Gewinnen eigentlich? Heißt Gewinnen im Gegensatz zu anderen viele Punkte zu erreichen? Oder kann Gewinnen auch bedeuten, gemeinsam den Kuchen zu vergrößern?
Mhm. Haben Sie mal ein Beispiel für Spiele, wo man eben zusammen was erschaffen kann?
Ja, das können zum Beispiel so Pen- und Paper-Rollenspiele sein.
Mhm.
Ja, da löst man gemeinsam Abenteuer. Ist vielleicht nicht unbedingt was für komplette Anfänger und Anfängerinnen. Oder aber auch, es können Exit-Games sein. Da gibt es so eine Serie, die heißt Secret Lab. Das sind so Escape-Games, die man eben auch zu Hause spielen kann. Ja, oder auch einzelne Spiele wie Scotland Yard, wo man gemeinsam in der Gruppe einen Verbrecher jagt. Oder Just One, habe ich mir auch sagen lassen, soll sehr gut sein.
Okay, was ist das?
Da muss eine Person einen Begriff raten und alle anderen müssen gute Hinweise geben. Und man spielt als Gruppe. Also am Ende geht es darum, als Gruppe möglichst viele Punkte zu bekommen und der anderen Person zu helfen, quasi den Begriff zu erraten.
Also ich höre mal raus, dieses Jahr sollten wir eher mal was zusammen, eine Spielidee lösen auf dem Brett oder weiß nicht, auf dem Papier und weniger kniffeln?
Ja, Kniffel wäre jetzt noch in so einer Kategorie, wo ich sagen würde, das ist noch recht neutral. Ne? Auch noch neutral wäre jetzt Phase 10 oder Schwimmen oder Ligretto oder Jenga oder Men at Work, Make and Break, Spiel des Lebens. Man spielt zwar zusammen und am Ende gewinnt die Person mit den meisten Punkten, aber man schadet sich nicht gegenseitig, kann aber auch nicht zusammenarbeiten.
Gibt es denn ein Spiel, das Sie empfehlen, das unglaublich gut gegen Langeweile hilft?
Gegen Langeweile? Also da würde ich erstmal zu Spielen raten, die vielleicht ein bisschen anspruchsvoller sind. Das kann sowas sein wie Skull oder Die Crew. Und ich würde dann aber auch dazu raten, zwischen verschiedenen Spielen zu wechseln. Gerade auch solche, die unterschiedliche Anforderungen abdecken. Ja, weil dann hat man ein breites Spektrum insgesamt. Und auch dieser Wechsel ist ja auch in sich noch eine Herausforderung. Weil in der Psychologie spricht man da von Aufgabenwechselkosten, dass man sich jedes Mal auf neue Regeln einstellt und jedes Mal andere Anforderungen dabei sind.
Herr Wolf, jetzt haben Sie ja die Persönlichkeiten beim Brettspiel analysiert. Wir haben eine Persönlichkeit bei uns in der Familie, wenn wir zum Beispiel Sagaland spielen, also dieses Spiel mit den Märchen, wo man die Bäumchen umdreht und diese Person merkt, sie ist auf dem absteigenden Ast, dann hebt die einmal ganz kurz das Spielbrett hoch und dann haben alle was davon, nämlich das Spiel ist beendet. Was raten Sie da?
Autsch. Schön beschriebenes Szenario. Das ist natürlich schon ein recht deutlicher Fall von Schwierigkeiten damit zu haben, zu verlieren. Aber auch in schwächerer Ausprägung tritt das natürlich regelmäßig auf, ist ja auch total normal. Prävention ist natürlich immer gut. Also wenn man das schon vorhersieht, dann würde man eben eins dieser Spiele wählen, die da harmloser sind. Mhm. Das können auch andere Spiele sein, wo man in Teams spielt. Ganz klassisch Skat, Doppelkopf, Schafkopf wären auch in Teams, die dann eben wechseln. Oder in festen Teams, so wie bei Activity, Charade, Tabu, Pictionary. Also dann würde ich eher zu solchen Spielen greifen, um das halt im Vorfeld schon zu umgehen. Weil Sagaland zählt jetzt bei mir auch auf der Liste von Spielen, wo man vorsichtig sein muss. Ne? Weil man sich ja auch rauswerfen kann. Und immer wenn man anderen direkt schadet, ist es ein Problem.
Wir gehen dann meistens immer relativ schnell zum Raclette über. Christian Wolf, Arbeitspsychologe an der Uni Magdeburg über die perfekten Brettspiele zu Weihnachten. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.